Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Frau verhandelt Podcast. Mein Name ist Lubov Scheikewitsch und in diesem Mutmach-Podcast lernst du, wie du dein Gehalt erhöhst, deine Arbeitsbedingungen verbesserst und selbstbewusst für dich einstehst. Ich freue mich riesig, dass du heute da bist und dich mit diesen Themen beschäftigst. Herzlich willkommen. Ich freue mich riesig, heute dich, liebe Christiane Warnke, zu Gast zu haben. Christiane, du bist ja seit, wenn ich das richtig gesehen habe, korrigiere mich gerne, 33 Jahren schon Rechtsanwältin und bist im Bereich Familien- und Vertragsrecht, aber auch Testamentbereich tätig. Du bist ehrenamtlich für den Frauennotruf in Ebersberg im Einsatz und unterstützt Frauen, die in eine finanzielle Notsituation gekommen sind aufgrund von Scheidung, Trennung. Und ich freue mich so sehr, dir heute all unsere Fragen aus der Community zum Thema Ehevertrag stellen zu dürfen. Denn hier geht es zwar normalerweise um Gehaltsverhandlungen, aber wenn man dann das Gehalt verhandelt und es in der Ehe wieder in irgendeiner Form verpufft, oder auch, wir sehen leider auch immer so viele Fälle und du ja schreibst in deiner Seite, dass auf deiner Seite, dass jede zweite Ehe ja in der Münchner Region geschieden wird. Also ich glaube, es ist einfach unfassbar wichtig, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und ich erlebe dieses Thema immer so ein bisschen als Tabuthema, über das man nicht so gerne redet, weil es nicht so romantisch wirkt. Ich finde das total wichtig und romantisch. Und umso mehr freue ich mich sehr, dich heute hier zu Gast zu haben. Christiane, magst du uns noch mal ein paar Worte zu dir sagen, wie du zu dem ganzen Thema stehst?
Ganz gerne. Herzlichen Dank nochmal für die Einladung, liebe Lurf. Ich freue mich sehr, dass wir uns mal wieder sehen. Ich glaube, unser erstes Event war 2018, ist schon ein bisschen her. Das Thema ist immer noch aktuell. Ja, Familien- und Erbrecht ist so mein Steckenpferd geworden. Ich mag Menschen, ich mag Beziehungen, es interessiert mich wahnsinnig, was da so abläuft, auch von der psychologischen Seite. Und es ist immer wieder faszinierend, dass man doch Muster erkennen kann und dass wir trotz aller Emanzipation und Feminismus noch immer nicht so hundertprozentig wir Frauen für uns einstehen können. Und das versuche ich zu unterstützen, halte eben viele Vorträge auch und sage, ihr seid stark, ihr seid wertvoll. Care-Arbeit ist genauso wichtig wie Erwerbsarbeit. Es ist gleichbedeutend gleichwertig im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich möchte besonders die Frauen animieren, einen eigenen Ehevertrag zu haben. Ich sage bewusst eigener Ehevertrag, denn jeder hat einen Ehevertrag der Heirat. Ja, ich habe den mit dem Staat, weiß aber oft gar nicht, was drinsteht. Aber ich denke, wir können das klären. Du hast einige Fragen bekommen und ich freue mich schon, das mit dir gemeinsam durchzugehen.
Ja, ich freue mich auch schon sehr. Du hast es gerade schon gesagt, der Staat sorgt automatisch durch die Ehe, falls man sich jetzt für eine Ehe entscheidet, für einen Vertrag. Magst du uns ein bisschen erklären, was das bedeutet, welche Bedeutung Eheverträge haben, was so der Unterschied ist zwischen einem staatlichen Ehevertrag und einem mit einem Anwalt oder dem Notar eigenen, genau, gemachten? Genau. Ja.
Also der staatliche Ehevertrag ist ja der, den ich quasi abschließe beim Standesamt mit meiner Unterschrift. Das heißt, es gelten dann für mich in der Ehe und nach der Ehe, vor allen Dingen bei einer Scheidung, die gesetzlichen Regeln. Das sind insbesondere drei Vermögensthemen. Deshalb passt es wieder gut zu deinem Thema. Das Allerwichtigste und das Umstrittenste ist der nacheheliche Unterhalt für die Betreuung gemeinsamer minderjähriger Kinder. Das hat die Priorität 1. Der Gesetzgeber hat 2008 eine Unterhaltsreform durchgeführt. Das wissen die wenigsten. Und seitdem heißt es, Unterhalt ist die Ausnahme und nicht die Regel. Ja, also es wird verlangt vom Grundsatz her, dass wenn das jüngste Kind vierten Geburtstag feiert, der oder diejenige, überwiegend noch diejenige, wieder Vollzeit arbeiten soll, weil wir ja so wahnsinnig tolle Betreuungseinrichtungen in Deutschland haben. Tatsächlich nicht. Das eine Thema. Das zweite Thema ist die Vermögensaufteilung. Also man lebt im gesetzlichen Güterstand der Zugewinngemeinschaft. Das bedeutet, dass bei einer Scheidung festgestellt wird, was haben beide Ehepartner zu Beginn der Ehe gehabt und was haben beide am Ende der Ehe. Der mehr hat, muss dann die Hälfte der Differenz an den ausgleichen, der weniger hat. Ganz einfaches Beispiel, wenn beide mit Null starten und am Ende hat der eine Ehepartner 50.000 Euro, der andere 100.000, dann muss der mit der 100.000 hat, die Hälfte der Differenz, also 25.000, Differenz ist 50, an den anderen übertragen, sodass beide dasselbe Vermögen haben. Grundprinzip ist okay. Stammt auch noch aus der Zeit einfach als Ausgleich für Vermögensnachteile, da die Ehefrau früher in der Regel nicht gearbeitet hat, wenn Kinder da waren. Also Grundprinzip ist okay. Wir haben nur mittlerweile viele Themen rundherum, wo man anpassen sollte. Es wird viel Vermögen übertragen von den Eltern auf die Kinder, Immobilienvermögen etc., Erbe, Schenkungen. Auch da sagt der Gesetzgeber, die sind eigentlich ausgenommen, aber die Wertsteigerung nicht. Und da wird es dann böse. Also wenn eine Immobilie übertragen wird, man ist vielleicht 10, 15 Jahre verheiratet und hat eine Wertsteigerung von mehreren hunderttausend, was ja in Ballungsräumen nicht unüblich ist, dann muss man die ausgleichen, die Hälfte.
Okay.
Also das wird dann schwierig. Dritte Thema ist der Rentenausgleich, der sogenannte Versorgungsausgleich. Da wird festgestellt, was hat jeder in der Ehe an Rente erwirtschaftet. Und die Hälfte wird auf den anderen übertragen, nicht in Geld, damit wir nicht Sozialfälle produzieren, sondern wirklich von Rentenkonto auf Rentenkonto. Klingt auch erstmal vernünftig, sozial ist es auch, aber auch da natürlich, jeder Fall ist anders. Wenn ich jetzt mit einem Unternehmer verheiratet bin oder Unternehmerin, die in der klassischen Altersvorsorge nicht vorsorgt, bekomme ich keinen Ausgleich. Ich habe aber selber vielleicht jahrelang in die normale Rentenversicherung eingezahlt. Das heißt, ich muss meinem Partner einen Ausgleich zahlen, beziehungsweise es wird automatisch so behandelt. Und ich selber bekomme nichts dafür. Ja, also deshalb muss ich ganz individuell gucken, passt eben dieser staatliche Vertrag auf meine Situation. Ich kann handeln. Ich darf immer bessere Regelungen treffen, als das Gesetz es zulässt. Individueller vor allen Dingen.
Genau, aber ich glaube, das ist erstmal wichtig, das alles überhaupt zu wissen und zu verstehen, was für Regelungen damit einhergehen. Wie siehst du das denn? In welchen Situationen sind eigene Eheverträge dann sinnvoll, wurde in meiner Community gefragt.
Also für mich gibt es drei Situationen. Der erste Punkt, den wahrscheinlich also jede Ehe betrifft, sind Kinder, also Kinderwunsch besteht. Eben wegen dieser schlechten Unterhaltsregelung des Gesetzgebers, dass ich etwas anderes mache, dass ich sage, ich verstärke den Unterhaltsanspruch, ich darf mich länger um mein Kind kümmern, muss nicht sofort mit dem vierten Geburtstag Vollzeit arbeiten. Das zweite sind Erbschaften und Schenkungen aus der Familie, dass ich sage, die sind zwar rausgenommen, aber wir möchten auch die Wertsteigerungen ausschließen für den Fall der Scheidung. Oder auch einer hat ein Unternehmen, Unternehmensanteile, um diese Bewertung zu vermeiden. Und das Dritte ist eben bei der Rente einfach zu gucken, passt das auf unsere Situation? Können wir einen Ausgleich schaffen? Und was mir noch wichtig ist, was eigentlich nicht im gesetzlichen Rahmen geklärt wird oder in einem klassischen Ehevertrag vom Notar steht, wenn es eine gemeinsame Immobilie gibt oder auch eine Mietwohnung, wo beide drin wohnen, wer bleibt dann bei der Trennung? Da empfehle ich immer eine Regelung aufzunehmen, dass der überwiegend die Kinder betreut oder die einfach noch eine gewisse Zeit mit den Kindern wohnen darf, nicht der andere Partner, die andere Partnerin dann sagt, du musst jetzt raus, weil ich finde es furchtbar, den Kindern zu sagen, Mama und Papa trennen sich, ihr müsst die Schule wechseln und die Wohnung müssen wir auch aufgeben, wir ziehen um. Das ist für mich so das Horrorszenario, das den Kindern beizubringen. Und deshalb nehme ich das mit auf. Genauso wie eine Mediationsvereinbarung, weil ich ja tagtäglich erlebe bei Gericht, es wird eben Recht gesprochen, es gibt keine Gerechtigkeit. Ja, es wird sehr viel Geld verbrannt, natürlich durch Anwaltshonorare, es wird gestritten. Es gibt Kolleginnen und Kollegen, die ja sehen das natürlich unter dem Aspekt der eigenen Wirtschaftlichkeit mit hohen Stundensätzen. Wahnsinnige emotionale Belastungen. Wenn ich so etwas vorerkläre, ich merke auch bei meinen Mandantinnen und Mandanten, die sind erleichtert, weil über Geld zu sprechen, muss ich dir nicht sagen, ist ein schweres Thema. Wenn ich das vorher ansprechen kann, ist das was ganz anderes. Dann hat man das Gefühl, wir haben es geschafft, wir haben das geklärt und wir haben das jetzt geregelt und wir können den Vertrag in die Ecke legen.
Ja, das stelle ich mir auch sehr entspannt vor. Oder entspannt und beruhigend und auch dieses, dass man im Guten das alles auch nochmal klärt.
Richtig,
ne? Ja. Ja, das finde ich total schön.
Oder mir hat mal eine Mandantin gesagt, lieber haben als brauchen, fand ich auch gut den Spruch.
Ja, das ist ein wirklich sehr guter Spruch, absolut. Wie ist es denn, wenn du jetzt ein Paar hast, das ungefähr gleich verdient, lohnt sich für die ein Ehevertrag? Mal angenommen, diese ganzen Szenarien sind nicht der Fall, ne? Also da ist jetzt niemand Unternehmer, da sind keine Erbschaften, Schenkungen, vielleicht auch keine Kinder, ne, wenn man jetzt das Thema Betreuung mal ausschließen möchte. Macht es dann Sinn, einen Ehevertrag abzuschließen?
Man muss wirklich individuell gucken. Also in so einem Fall würde ich sagen, im Moment nicht, sondern informiert euch aber, was passieren kann bei einer Scheidung. Mhm. Und das ist ja dann erst das Beratungsgespräch. Und wenn sich die Situation verändert, dass einer beruflich zurücksteckt, vielleicht aus Krankheitsgründen, den Job verliert, dass plötzlich doch ein Kind kommt, dass man von den Eltern etwas bekommt, dass man eine gemeinsame Immobilie kaufen will, dann wäre für mich der Ansatzpunkt zu sagen, jetzt ja. Ja, also im Moment, okay, wir haben keine Kinder, jeder verdient sein Geld, alles gut. Aber wenn sich da irgendwas ändert in diese Richtung, wenn man den Podcast gehört hat, weiß man wohin, ja, dass man dann sagen kann, jetzt lassen wir uns einfach mal beraten und schauen mal, ob wir vielleicht jetzt doch was regeln sollten.
Und wenn man in dieser Konstellation jetzt lebt, gibt es irgendwelche Dinge, die man im Alltag beachten muss, sprich ein gemeinsames Konto oder lieber getrennte Konten, damit es irgendwie, weil du jetzt gesagt hast, Zugewinn zum Beispiel, ne, kann man irgendwas im Alltag machen, um das klarer zu haben? Wie ist da deine Empfehlung?
Ich bin großer Fan des Dreikontenmodells. Mhm. Ja, und der richtigen Durchführung muss ich auch sagen, weil viele Mandanten sagen mir dann, ja, wir haben hier ein eigenes Konto und wir haben das Gemeinschaftskonto und auf das zahlen wir hälftig ein. Aber das ist ja nicht die richtige Durchführung. Das Dreikontenmodell sagt ja, ich zahle auf die gemeinschaftlichen Kosten unserer Familie entsprechenden Anteil an im Verhältnis zum Gesamteinkommen. Mhm. Ja, also wenn ich als Beispiel nehme, wir haben 3.000 Euro Kosten, die Familie im Monat, und sie verdient 2.000, er 4.000, sind 6, dann verdiene ich vom Gesamteinkommen ein Drittel und zahle natürlich auch von den Kosten der Familie nur ein Drittel. Das ist dann 1.000 und nicht 1,5, wenn es die Hälfte wäre. Also bleibt mir auch von meinem geringeren Netto mehr übrig, das ich dann frei verwenden kann, ob ich jetzt Geldanlage betreibe oder was sonst mache.
Ja, das ist immer, glaube ich, ein sehr wichtiger Punkt. Da ist dann immer die Frage, die ich in meinen Communities habe. Es gibt ja auch die Fälle, wo es mal andersrum ist. Aber ich habe beispielsweise mehr investiert, um den besser bezahlteren Job zu bekommen. Es ist nicht meine Verantwortung, dass mein Partner, meine Partnerin sich nicht weiterentwickelt. Es fühlt sich unfair an, wenn nicht hälftig gezahlt wird. Wie ist da deine Haltung dazu?
Ja, aber die Situation ist ja, wie sie ist. Und ich habe ja den oder die so kennengelernt. Also ich glaube, da macht vielleicht Mediation Sinn, bevor man sich streitet oder einen Vertrag prüft, um einfach mal zu prüfen, wie sind denn unsere Vorstellungen von der Ehe? Ja. Ja, sagen wir, wir sind jetzt eine Gemeinschaft, werfen in einen Topf und aber dieser Topf soll entsprechend gefüllt werden. Ich habe aber auch Eheverträge, wo genau festgelegt ist, prozentual, was jeder von seinem Einkommen zum Beispiel für die Geldanlage verwenden darf. Ist auch okay, wenn das Paar so lebt, ja, dass die genau ausmachen und sagen, oft sogar so rum, dass man sagt, der weniger hat, darf einen höheren Prozentsatz zurücklegen als der mehr hat. Also du hast ganz viele Stellschrauben, um wirklich für jeden das passende Modell zu finden.
Du hast vorher noch das Thema Mediation in den Vertrag aufnehmen genannt. Wie kann ich mir das vorstellen? Was bedeutet das? Also ich glaube, viele haben noch nie eine Mediation gemacht, noch nie davon gehört.
Also Mediation ist eine außergerichtliche Streitschlichtung. Das sollte man, wenn man es nutzt in diesem Rahmen, mit einer Kollegin oder einem Kollegen machen, der oder die zusätzlich auch eine Mediatorenausbildung hat. Das ist, wie gesagt, ein Streitschlichtungsverfahren unter Vermeidung des Gerichts. Ja, es sind speziell ausgebildete Anwältinnen, Anwälte. Es geht da um nicht ums Prinzip, die einzelnen Forderungen, sondern es wird versucht, den Kern hinter der Forderung zu sehen. Mhm. Ich kann ein ganz gutes Beispiel nennen. Zwei Kinder streiten sich um eine Orange. Und die Mutter kommt her und sagt, ich schneide die Orange durch, gebe jedem eine Hälfte. Die streiten weiter. Die Mutter hat nicht gefragt, was die Kinder eigentlich wollen. Das eine Kind möchte die Schale haben, um Kuchen zu backen. Das andere Kind möchte den Saft. Ja, das Gericht würde auch die Orange durchschneiden, sagt immer, einigt euch doch. Und in der Mediation wird halt die Position hinter der Forderung erforscht. Und es ist ein ganz anderer Ablauf. Also jeder darf frei reden. Es gibt bestimmte Kommunikationsregeln. Man sollte sich nicht ins Wort fallen. Natürlich passiert das mal. Es wird alles erfasst. Also erstmal die Wünsche, Vorstellungen des einen, dann des anderen. Dann versucht man, wo gibt es Deckungspotenzial? Wo kommen wir hin? Was ist das Ziel dieser Besprechung? Ich habe schon viele Mediationen mitgemacht auch und finde es immer wieder faszinierend, wie man Menschen mit dieser Technik zusammenbringen kann. Also nicht wieder als Paar, aber auf eine Ebene, wo sie miteinander kommunizieren können und beide hinterher rausgehen und sagen, das war jetzt gut, gut, dass wir das gemacht haben, bevor wir vor Gericht jahrelang gestritten hätten.
Ja, total gut und wichtig, dass du das anbietest.
Ja.
Christian, jetzt wurde in meiner Community gefragt, jetzt bin ich vielleicht schon verheiratet und wir haben gar nicht über das Thema nachgedacht oder irgendwie ist das Thema so ein bisschen aus dem Blick geraten. Können wir auch im Nachhinein einen Ehevertrag abschließen? Und wenn ja, bis wann? Wie ist da deiner, was sagst du dazu?
Ja. Das geht, sag mal, bis zum Tag der Scheidung, wenn man da noch einen Notar findet. Also, es heißt eigentlich, Ehevertrag, den kann ich vor, während der Ehe abschließen. Wir machen aber auch ganz viel Eheverträge, die dann Scheidungsfolgenvereinbarung heißen. Ich habe auch gerade wieder einen Fall, da geht es dann um eine Aufteilung der Immobilien noch, wer übernimmt die und dann regelt man auch alle anderen Dinge mit, wie Kindesunterhalt etc. Das ist möglich. Wie gesagt, das heißt dann eben Scheidungsfolgenvereinbarung, indem ich nicht alles gerichtlich geltend mache, einklage, sondern nach einiger Verhandlungen auf beiden Seiten dazu komme, dass man eine Einigung erzielt und die wird dann in einen Vertrag gegossen, eben auch notariell beurkundet. Oder vor Gericht beurkundet, wenn keine Immobilie dabei ist. Und das geht ja. Natürlich ist es vorher leichter. Ja, in guten Zeiten spricht man immer leichter. Aber eigentlich ist es mein Ziel, bei jedem Scheidungsverfahren so weit wie möglich Streitigkeiten zu vermeiden, wenn die andere Seite mitspielt und eben einvernehmlich die streitigen Dinge zu regeln. Das ist ja eben der Ehegattenunterhalt, Kindesunterhalt, Umgang mit dem Kind, welche Wohnsituation, was ist mit dem Zugewinnen, wie sehen die Rentenansprüche aus? Also es sind viele Punkte, die man dann wirklich zusammenschnüren kann.
Ja, und einer der Punkte, der in diese Richtung gefragt wurde im nächsten Schritt, war, wie man sicherstellen kann, dass man Schenkungen oder Immobilien im Falle einer Scheidung, dass die bei der ursprünglich beschenkten Person bleiben. Wie macht man das konkret?
Das bleibt automatisch bei der beschenkten Person. Also da wird nichts übertragen. Die Zugewinngemeinschaft bedeutet nicht, dass alles in einen Topf geworfen wird, sondern jeder behält sein Eigentum. Es gibt nur, in Anführungszeichen, diese Ausgleichungspflicht. Ja, die kann ich ja ausschließen. Oder der Gesetzgeber sagt ja schon, Erbschaften und Schenkungen sind privilegiert. Die werden im Zugewinn nicht berücksichtigt. Nur die Wertsteigerung. Und das ist eben das Problem. Also wenn wir hier Wertsteigerung Münchner Umland, München haben, die sind schon massiv. Und die sollte man dann durch einen Ehevertrag ausschließen.
Das wäre im Prinzip einfach nur ein Satz im Ehevertrag oder ein paar Paragraphen, in denen man das beschreibt und ausschließt und sich gemeinsam darauf
einigt. Richtig, also wir haben ja diese drei gesetzlichen Themen. Eben, es fängt an mit dem sogenannten Güterstand, der gesetzliche Güterstand.
Genau.
Ich bin nicht dafür, eben strikt Gütertrennung zu machen, weil sich das auch negativ auf die Erbsituation auswirken kann, sondern es bleibt bei der Zugewinngemeinschaft. Und nur für den Fall der Scheidung nehme ich bestimmte Vermögensgegenstände aus, dass ich sage, alles Schenkungen und Erbschaften, einschließlich etwaiger Wertsteigerungen. B kann zum Beispiel sein Unternehmensbeteiligungen, eigene Firmengründung. Und dann kann man gucken, wie ist es bei jedem Paar, was brauche ich noch, wie ist die Situation. Das kann man dann so regeln, dass es passt.
Dann natürlich das spannende Thema Kosten und Formalitäten rund um den Ehevertrag.
Ja.
Ich habe ja jetzt vor kurzem einen Fall beobachtet, den du dann im Nachhinein noch begleitet hast, wo das Paar vorher beim Notar war und leider sehr schlecht beraten worden ist. Magst du uns einfach mal abholen, wenn man jetzt als Paar sagt, okay, wir wollen einen Ehevertrag. Was sind die nächsten Schritte? Mit welchen Kosten müssen wir rechnen? Können wir das steuerlich absetzen? Vielleicht also einmal den gesamten Prozess von
einmal ganz durch.
Okay, los geht's, bis wir tun den ins Regal und brauchen den hoffentlich nie wieder.
Genau. Also aktueller Post auf Instagram und ganz, ganz aktuell auf LinkedIn zu dem Thema, was kostet ein Ehevertrag? Kann ich nur empfehlen. Das ist immer wieder gerne. Die Frage, verstehe ich. Ja, ganz klar. Also grundsätzlich, die Kosten des Ehevertrages richten sich nach dem Gesetz, und zwar nach dem GNOTKG, ganz sperriges Wort, Gerichts- und Notarkostengesetz, abhängig vom Vermögen beider Ehepartner. Dann schaut man einfach in die Tabelle. Wir haben eben dieses RVG, Rechtsanwaltsvergütungsgesetz, dann wird geschaut, wie viel Vermögen ist da, was kostet das, wir können zwei Gebühren abrechnen, eine Geschäfts-, eine Einigungsgebühr, dann schaut man, was kommt raus. Es muss fair und angemessen sein, sowohl von der Bedeutung her für das Paar, als auch von der Vermögenssituation. ich habe es auch in dem Beitrag gesagt, vielleicht sind schon Immobilien da, wo aber das Geld einfach nicht flüssig ist. Ja, dass ich ein junges Paar habe, die von den Eltern schon Vermögen bekommen haben und da drin wohnen, aber das Einkommen gibt das nicht her. Den kann ich jetzt nicht sagen, nach deinem Vermögen müsstest du 20.000 Euro zahlen. Rechne ich gerne ab, funktioniert leider nicht. Also ich mache dann schon individuelle Preise. Der Notar ist allerdings gebunden, hat aber geringere Gebühren als Anwälte, da Notare ja immer oder in der Regel sehr, sehr hohe Werte haben, wenn sie Wohnungen zum Beispiel, Wohnungsübertragungen beurkunden. Da hat der Gesetzgeber schon für gesorgt, dass es kommt ganz gut hin. Ich sage immer ein Drittel bis ein Viertel meiner Kosten nach Tabelle, von denen ich ja in der Regel abweiche nach unten.
Und muss ich dann Notar hinzuziehen? Also wie gesagt, ich habe mich jetzt dafür entschieden, jetzt habe ich mich dafür entschieden, die Kosten auszugeben. Wie sind die nächsten Schritte?
Also grundsätzlich so, wenn jemand sagt, er möchte mich beauftragen oder andere Kolleginnen und Kollegen, dann gibt es einen ersten Entwurf, sehr ausführlich, mit dem, was wir besprochen haben, wo ich denke, das passt auf die Situation. Und nochmal genauso viel Papier oder natürlich online Erklärungen dazu schriftlich. Dann treffen wir uns wieder. Ich mache, ich will sagen, 90% der Beratungen mittlerweile über Zoom.
Ja.
Auch wenn sie hier im Umfeld wohnen, kommt keiner mehr. Das ist eigentlich auch sehr angenehm. Man kann auch dann gleich den Vertrag aufrufen, direkt bei der Besprechung ändern, Ergänzungen einfügen. Dann gibt es, wie gesagt, den zweiten Entwurf, wieder mit Erläuterungen. Und es geht so weiter. Ich habe mal in meinen Bedingungen reingeschrieben, bis zu 4 Entwürfe. Wenn es dann ein 5. sein soll, ist das auch kein Problem. Aber dass man einfach weiß, das ist ungefähr der Umfang. Das kommt auch in der Regel gut hin. Der Notar macht dir halt normalerweise einen, schickt ihn dir zu. 20 Minuten vor dem Beurkundungstermin wird dann nochmal eben besprochen. Haben Sie alles verstanden? Ja. Das ist der Unterschied, weil wir sind die Berater, die Notare sind Urkundspersonen. Das ist kein Notarbashing, das ist so. Und man muss auch sagen, wie in unserem gemeinsamen Fall, dass das Familienrecht bei den Notaren nicht beliebt ist, weil es sehr beratungsintensiv ist. Das merkt man schon jetzt aus unserer kurzen Besprechung, was ich alles machen kann. Es ist natürlich einfacher, Immobilienverkauf zu beurkunden. Da habe ich den Vertrag, da steht die Urkundennummer, Flurnummer, die Namen Käufer, Verkäufer, fertig. Ja, das ist Schema F.
Ja.
Und deshalb wählen dann viele wirklich diesen Weg zu sagen, ich möchte diese individuelle Beratung und ich leiste mir es. Und ich weiß, ich muss mal nochmal die Notarkosten zahlen. Ich sage immer, wenn ich sehe, was heute die Hochzeiten kosten, dann ist mein Part der kleinste davon. Nur ein ganz geringer Bruchteil dessen,
sollte man
was
sich
für die Party ausgegeben
lassen,
wird.
Ne? So von den Eltern, den Ehevertrag
viele.
Statt.
Ja. Habe ich wirklich viele, wo beide Eltern dann sagen, das ist es uns wert. Ja, oder wir schießen euch was dazu. Ich hatte letztens auch, ich denke, warum zahlen die ihre zweite Rate nicht? Die haben mir noch so nett geschrieben. Und dann denke ich, jetzt gucke ich mal nach, wie der Geburtsname ist. Ja, da hat es der Vater bezahlt.
Ja.
Also fand ich auch schön.
Spannend. Okay, aber das heißt, man kommt dann zu dir und muss danach nochmal zum Notar.
Genau,
ich
das ist gesetzlich vorgegeben.
Ich habe aus der Vergangenheit so diese Erinnerung, dass empfohlen wird, verschiedene Rechtsanwälte für die beiden Parteien hinzuzuziehen. Ist das notwendig? Ist das nicht notwendig? Wie siehst du das?
Nein. Also wir dürfen in diesem Fall beide beraten. Das mache ich auch, weil ich bin ja stehe für faire Eheverträge. Ich möchte beiden erklären, warum ich was mache. Und gerade auch dieses Thema Erwerbsarbeit, Care-Arbeit, da brauche ich beide. Das hilft nicht, wenn ich das nur der Frau erkläre, wenn der Mann nicht mitspielt. Das ist nicht der Fall. Wenn es dann aber zu einer Scheidung kommen sollte, dann darf jetzt ich nicht mehr vertreten, wenn ich den Vertrag gemacht habe. Manchmal ist es auch so, dass die Eltern jemanden schicken, ja, und dann sagen, erkundige dich doch nochmal selber. Das ist dann so ein bisschen fremdgesteuert. Aber das Thema habe ich eigentlich nicht mehr. Also einer macht den Termin, aber es sind eigentlich immer beide da. Hatte eben auch wieder ein ganz nettes Paar aus Hamburg. Also das ist üblich. Kommen gemeinsam, weil auch das Verständnis ein anderes geworden ist. Auch wirklich zu sagen, wir haben uns beide für Kinder entschieden und wir wollen auch beide die Verantwortung tragen und möchten, dass es fair ist.
Ja, so sollte es auch sein, ne? Finde ich total schön.
Sollte, ja. Aber es geht in die richtige Richtung.
Was ist denn der Unterschied zwischen Anwalts- und einer Notarberatung nochmal? Ne? Also du hast ja gesagt, der klassische Prozess bei dir ist, ich komme zu dir und gehe danach zum Notar. Wenn jemand jetzt von vornherein sagt, da habe ich auch viele im Freundes- und Bekanntenkreis, wir gehen direkt zum Notar und lassen uns beraten. Was ist der Unterschied? Gibt es da einen Kostenunterschied? Warum machen das Menschen so und wählen nicht diese zwei Instanzen?
Wie gesagt, Kosten ja. Ganz klar, der Notar ist günstiger. Er berät halt nicht so umfassend. Man kriegt auch keine schriftliche Dokumentation. Also man kriegt den Vertragsentwurf und muss eine bestimmte Zeit haben von Gesetzes wegen, um den prüfen zu können. Aber man bekommt keine schriftliche Erläuterung dessen, was im Vertrag steht. Also das ist eine mündliche Besprechung beim Notar, in der Regel einmalig, oft mit dem ersten Entwurf, den man sich ansehen kann, Besprechung und dann am besten gleich unterschreiben. Das muss jeder für sich auch abwägen. Wie ist die Situation? Will ich jetzt einfach, ich sag mal, eine ganz einfache Regelung? Brauche ich diese besonderen Regelungen nicht? Diese Familienwohnung, die Zuweisung nach der Trennung, das wirst du beim Notar nicht finden. Der Notar macht Unterhalt, Zugewinn, Rente. Diese drei klassischen Dinge. Und er wird auch nicht auf Mediation hinweisen, wenn man es nicht von sich aus sagt.
Und du hast jetzt gesagt, mündlich versus schriftlich. Hat das irgendwelche rechtlichen Konsequenzen im Nachhinein, wenn man sich jetzt nur mündlich beraten lässt und da dann im Nachhinein beispielsweise, wie bei dem Fall, den du jetzt betreust, den ich auch kenne, dass man nicht nachweisen kann, dass man falsch beraten worden ist, gegebenenfalls?
Ja, genau so ist es. Also die Notare sichern sich natürlich ab. Das ist verständlich, weil wir kennen das ja alle. Ja. Die Berufstätigen sind Verträge machen, Beratungen machen. Das haben sie mir nicht gesagt. Und es steht ja auch in jedem Notarvertrag drin, dann die Eheleute wurden darauf hingewiesen, dass und so weiter. Dass es unwirksam sein kann. Deshalb hat der Gesetzgeber vor einigen Jahren auch eine Prüfungszeit eingeführt. Also den Vertrag, den ich unterschreibe, den muss ich mindestens 2 Wochen vorher zur Verfügung haben, um Fragen stellen zu können. Nur, du weißt ja auch, wie es ist bei manchen Verträgen. Als Laie weißt du dann gar nicht, was du fragen sollst. Du liest das erstmal und denkst, okay. Ja, und die eigentlichen Auswirkungen dieser Klausel, die kannst du dir als Laie gar nicht vorstellen. Das ist dann oft das Thema.
Aber die Fälle einfach halt anders nicht kennt.
Weil man das nicht kennt und die Konsequenzen nicht hervorsehen kann. Und zu mir kommen ja Paare, die sagen, das ist jetzt unsere Situation und wir haben schon mal einen Podcast gehört oder haben was gelesen. Was würden Sie empfehlen? Und ich habe einen speziellen Fragebogen dazu entwickelt, dass ich schon mal weiß, was ist mit Kinderwunsch? Wie ist die Einkommenssituation? Wollen die beiden ins Ausland gehen? Also alles diese Dinge, gibt es Erbschaften, Schenkungen zu erwarten? Und dementsprechend kann ich sie beraten und kann sagen, das würde ich jetzt da empfehlen, das besser nicht. Warum mache ich das? Und das bekommen die halt dann alles nochmal sehr ausführlich, also das sind meist so 10 bis 13 Seiten Erklärung zum Vertrag, nochmal schriftlich, um nachlesen zu können. Und dann besprechen wir das beim nächsten Mal wieder. Es gibt Fragen. Und ich finde es auch sehr schön, wenn viele Fragen kommen, weil ich dann sehe, es wurde bearbeitet oder verarbeitet. Also man hat es wirklich gelesen und kümmert sich darum.
Und auch mit den Themen sich auseinandergesetzt. Genau. Ich gehe jetzt mal gerade weiter die Liste durch von der Fragen und den ganzen Fragen aus der Community. Das Thema Ehe, Vor- und Nachteile. Also wir haben auch einige in der Community, die zum Beispiel Kinder haben, nicht verheiratet sind.
Ganz schlecht.
Wieso?
Ganz schlecht, weil ich keine Ansprüche habe. Also wenn ich unverheiratet als Paar zusammenlebe, sage ich immer, ist mir das egal, solange keine Kinder da sind, dadurch keine Nachteile, halt finanzielle, berufliche Nachteile. In der nicht-ehelichen Lebensgemeinschaft gibt es bis auf einen Anspruch, den auf Kindesunterhalt, Betreuungsunterhalt für die Mutter, keine Ansprüche, wenn es auseinandergeht. Und der Anspruch auf Unterhalt ist zeitlich begrenzt, eben wirklich nur bis zum dritten Lebensjahr und noch viel wichtiger, abhängig von dem, was die Mutter vorher verdient hat. Ich hatte eine Ärztin, die hat dann schon mal ihre Arbeitszeit reduziert, in der Absicht auch schwanger werden zu wollen, sind umgezogen, hat das Haus eingerichtet, alles. Und das hat ihr natürlich dann das Genick gebrochen, weil sie da nur 30% gearbeitet hat, anstatt vorher Vollzeit. Danach bemisst sich dann der Unterhalt und nicht wie bei Verheirateten einfach Maßstab des Einkommens desjenigen, der unterhaltspflichtig ist. Und auch diese ganzen anderen Ansprüche. Ich habe keinen Zugewinnausgleichsanspruch, also keinen Vermögensausgleich. Ich bekomme keine Rentenanwartschaften von meinem Partner und umgekehrt. Ich erbe nicht, auch ganz wichtig. Deshalb sage ich immer Finger weg von der nicht-ehelichen Lebensgemeinschaft, sobald Kinder da sind. Weil einer steckt beruflich zurück und das sind immer noch die Frauen.
Und kann man das Ganze, das war jetzt nämlich die nächste Frage, mit einem Nicht-Ehevertrag retten? Sprich, einem Vertrag ohne
Partnerschaftsvertrag.
Partnerschaftsvertrag heißt es, genau, da bist du die Expertin. Wie macht man das? Funktioniert es genauso wie beim Ehevertrag?
Genauso. Es ist im Grunde genauso. Ja, also es ist ein Partnerschaftsvertrag. Ich hole mir quasi die Regelungen, die für die Ehe gelten, für die nicht eheliche Lebensgemeinschaft ein. Mhm. Das geht. Ich kann ja freiwillig mehr machen. Ich kann Ansprüche begründen, vertraglich, die mir gesetzlich eigentlich nicht zustehen. Das geht, haben wir relativ viel. Und was ich dann auch oft empfehle, manchmal ist es ja so, ja, vielleicht wollen wir heiraten, vielleicht nicht. Dann sage ich, dann mache ich einen Stufenvertrag. Im Moment ist erst die Situation nicht eheliche Lebensgemeinschaft, wie wir Juristen sagen, also Partnerschaft. Aber wenn eine Ehe schon angedacht ist, dann können wir das ja schon mit aufnehmen. Dann ist das die zweite Stufe. Wenn es zur Heirat kommt, ja, dann sollen diese Regelungen plus die weiteren Regelungen gelten. Dann brauchen die auch nur einmal zum Notar.
Das ist ja interessant. Das heißt, so einen Vertrag für beide Fälle kann man auch überhaupt schließen und machen.
Genau.
Spannend. Ja. Dann war die nächste Frage zum Thema Eigentum, Immobilien, Miete. Was sollte geregelt werden, wenn eine Person Eigentum erwirbt und die andere Miete zahlt?
Warum zahlt sie Miete?
Das ist eine Frage, die ich dir gerade nicht beantworten kann. Aber es gibt ja auch die Fälle, also, ne?
Finde ich jetzt schon ein bisschen unfair. Regelfall ist so, eine Person ist Eigentümerin und der oder die andere zahlt den Kredit mit ab. Mhm. Da muss man Regelungen treffen, wenn es schief geht, weil durch die Kredittilgung vermehre ich ja das Vermögen meines Ehepartners, meiner Ehepartnerin. Ich habe allerdings auch einen Wohnwert und dafür gibt es gute Regelungen, die ich auch aufnehme, wo man das dann entsprechend berücksichtigen kann, wenn es schief geht, dass der Nicht-Eigentümer, Partner, Partnerin dann entsprechend einen Anteil, bestimmten Anteil zurückbekommt.
Mhm. Und kann man das auch wie bei diesem Stufenvertrag auch in Stufen regeln, dass man sagt, heute hat man noch keine Immobilie? Also ich finde das total schön, dieses Modell, weil es so flexibel wirkt, ne? Das höre ich jetzt gerade zum ersten Mal. Wir haben jetzt gerade keine Immobilie, aber in Zukunft überlegen wir, eine Immobilie zu planen. Mhm. Das heißt, in dem Fall, dass eine Immobilie dazukommt, wird es so und so geregelt. Und diesen Ehevertrag kann man ja wahrscheinlich auch immer anpassen, oder?
Richtig. Kostet halt immer wieder Notargebühren und das ist das. Aber ich habe es, wie gesagt, gerade bei dem Paar auch, die überlegen, machen wir es so oder so. Ich kann quasi, also einmal Absichtserklärungen reinnehmen, die kann ich natürlich nicht vollstrecken. Aber es ist sehr hilfreich, wenn es dann zu einer Mediation kommt, zu sagen, aha, das habt ihr euch gedacht. Dann schauen wir doch mal, warum habt ihr euch das gedacht und wie kommen wir dahin? Na klar, ich kann Modelle überlegen, sollte natürlich der Vertrag nicht überfrachtet werden, aber wenn feststeht, zum Beispiel, dein Mann erbt eine Immobilie oder kriegt eine Immobilie von den Eltern geschenkt, du stehst erstmal nicht mit dem Grundbuch, weil die Eltern Angst haben, es geht schief. Ja, und er muss dich dann auszahlen. Du investierst aber mit, weil du sagst, das ist ja unsere Immobilie. Dann kommt es zur Scheidung und dann sagst du natürlich, jetzt habe ich da seinen Kredit mit abgetragen, habe aber nichts davon. Und das kann man natürlich, wie gesagt, im Vorhinein regeln. Man kann auch sagen, wir machen einen Darlehensvertrag. Also du gibst deinem Mann quasi durch die Übernahme des hälftigen Darlehens ein, für die Sanierung oder Ausbau ein eigenes Darlehen. Und die Rückzahlung wird aber erst fällig, wenn ihr euch trennt. Und dann kann ich wieder überlegen, muss das ganze Darlehen zurückzahlen? Nein, weil du hast ja dann auch kostenlos gewohnt. Also du siehst, man kann so individuell da Bausteine machen. Das ist ganz wunderbar, wirklich für jeden Fall. Das macht mir auch so Spaß. Das ist so das Kreative an meinem Job, zu sagen, es gibt nicht das Schema F, sondern ich schaue, wie ist das Paar, wie ist die Situation, wie sind die Verhältnisse und was ist für dieses Paar jetzt richtig und wichtig.
Ja, wo du über die Bausteine sprichst, dazu wurde ich auch ganz viel gefragt, ne? Also was es so für Bausteine gibt, das hat meine Community nochmal interessiert, für die Themen Vermögensaufbau, Arbeitslosigkeit, Unternehmensgründung, Berufsunfähigkeit, Krankheit, Tod. Kannst du uns da vielleicht so ein paar Beispiele nennen, wo du sagst, von denen hat man vielleicht noch nie gehört, die sind besonders interessant?
Habe ich ja eigentlich schon, was wir bis jetzt besprochen haben, zum Beispiel
aber mit der Immobilie. Aber gerade so das Thema Arbeitslosigkeit zum Beispiel, was kann man vereinbaren? Das kann man ja vorher nicht planen oder Krankheit.
Ja, mit dem Drei-Konten-Modell habe ich sie oder Krankheit habe ich sie eigentlich erfasst. Also das wenn heißt, ich Bausteine sage, meine, die ich entwickelt habe. Ich weiß, es gibt jetzt einige Versuche im Internet, den Ehevertrag mit Bausteinen zusammenzustellen, wo ich nicht viel von halte. Nicht, weil ich denke, es nimmt mir Aufträge weg, ganz sicherlich nicht, sondern weil ich weiß, dass Laien das nicht beurteilen können und weil das nicht individuell ist. Bausteine meine ich das zu den Themen Vermögen, Unterhalt, Rente, Familienheim. Das sind für mich die Bausteine, wo ich dann individuelle Regelungen mache.
Mhm. Und dieses Drei-Konten-Modell, schreibt man das auch in den Ehevertrag?
Ja, ja. Weil du hast ja, für die Unterhaltsansprüche gibt es drei Phasen. Also du hast Unterhaltsanspruch in der Ehe, das ist der Familienunterhalt. Du hast ihn bei der Trennung und eventuell nachehelich. Und wenn das Modell gelebt wird oder ich das empfehle, das eingeführt wird, bitte immer mit aufnehmen. Finde ich sehr wichtig, weil das zeigt schon die geteilte Verantwortlichkeit. Und dass ich wirklich, wenn ich weniger verdiene als mein Partner, meine Partnerin, dass ich dann sagen kann, ich habe aber auch mehr vom Netto. Weil ich zahle eben nicht 50-50. Das ist ungerecht im wahrsten Sinne des Wortes.
Spannend. Aber das heißt, man organisiert nicht nur seine Finanzen so, sondern hält es auch vertraglich wirklich fest. Finde ich ja total spannend. Ja,
aber es macht Sinn. Also wenn ich das wirklich mal niedergeschrieben habe, ist das was anderes, als wenn man das nur so mal sagt, ja, ja, klar, das machen wir. Und dann irgendwann hatten wir nicht vereinbart, ach, das funktioniert jetzt nicht.
Und was passiert, wenn während der Ehe dann jemand von den Regelungen, die da drin stehen, abweicht? Also mal angenommen, ich habe dann jetzt statt der vereinbarten X% mal 5% weniger überwiesen. Was passiert dann?
Wenn beide damit klarkommen, ist das kein Problem. Wenn nicht, Mediationsklausel.
Ah ja.
Ja, dann wirklich Unterstützung suchen und da die Kurve kriegen.
Das ist ja spannend, finde ich total gut. Mediationsklausel ist, glaube ich, ein gutes Stichwort für unser nächstes Thema, das Thema Gesprächsführung. Also mal angenommen, ein Partner, eine Partnerin möchte eigentlich einen Ehevertrag, die andere Person sieht es anders oder man ist schon eine Weile verheiratet und hat das Gefühl, dass wenn man das Thema jetzt anspricht, diese Fragen kamen auch, dann so ein Misstrauen auf Seiten des Partners, der Partnerin entsteht, weil man denkt, wieso willst du jetzt das Thema Ehevertrag ansprechen? Ist irgendwas in der Beziehung nicht in Ordnung? Was kannst du uns da für Ratschläge geben? Dieses Vorgespräch, bevor man überhaupt zum Anwalt geht, dieses sich darauf einigen, hey, wollen wir einen Ehevertrag, wollen wir den gesetzlichen Regelungen entsprechen oder nicht? Mhm. Wie geht man da vor?
Also ich glaube, ein guter Ansatzpunkt ist, wenn sich irgendetwas verändert. Also wenn man sich entscheidet für Kinder, dass einer seinen Beruf einschränkt oder aufgibt, wenn elterliche Schenkungen, wenn sowas ansteht. Also diese Veränderung kann man nutzen und auch wirklich mit dem Anspruch zu sagen, pass mal auf, ich habe jetzt mich ein bisschen informiert. Ich wusste gar nicht, wir haben schon einen Ehevertrag. Weißt du eigentlich, was drinsteht? Wollen wir das, wenn es schief geht? Wir gehen nicht davon aus, aber angesichts der Scheidungszahlen, vielleicht sollten wir es einfach mal beraten lassen. Was heißt das? Mhm. Und was können wir für unsere Situation regeln? Macht das Sinn? Also, dass man so anfängt und nicht gleich sagt, ich will jetzt einen Ehevertrag. Dann ist der andere natürlich von Kopf gestoßen und denkt, gibt es da jemand anderen? Das nicht, sondern wirklich auf die Situation bezogen, wie gesagt, Kinderwunsch, Schenkungen, Unternehmensgründung, das sind so für mich die Einsatzpunkte. Auslandsaufenthalt, ganz wichtig auch, ist ja auch sehr viel. Inwiefern? Entschuldigung, eine Rechtswahl zu treffen, wenn ich mich im Ausland scheiden lasse. Im europäischen Ausland ist es nicht das Thema. Ich habe jetzt ein paar, die gehen nach Thailand für längere Zeit. Und da kommt es zur Krise. Wollen die nach thailändischem Recht geschieden werden? Wahrscheinlich nicht. Ja, also, dass ich dann durch Ehevertrag vereinbare, egal wo ich lebe, die Scheidung soll nach deutschem Recht durchgeführt werden, weil wir sind Deutsche.
Ah, das heißt, die Scheidung wird, wenn man es nicht vertraglich anders regelt, dann von dem jeweiligen Land gemacht?
Kommt drauf an, wo man dann lebt, ja.
So, spannend. Das habe ich auch noch nie gewusst. Okay, das heißt, ich würde das Thema bei einem Wechsel von irgendwelchen Lebensumständen ansprechen. Mhm. Wie würdest du das Thema denn einfach ansprechen, wenn es jetzt mir zum ersten Mal einfach bewusst geworden ist? Ne? Ich habe noch nie über das Thema Ehevertrag nachgedacht. Ich habe gar nicht gewusst, dass es diese gesetzlichen Regelungen gibt. Hast du da auch nochmal einen Tipp, wenn jetzt nicht so eine Veränderung wie Kinder, Unternehmensgründung und Co. gerade anstehen?
Eigentlich genau, wie du es gesagt hast, fand ich ganz toll. Ich habe gar nicht gewusst. Ja. Ich bin zufällig auf den Podcast oder ich habe einen Post oder so gelesen. Ich wusste gar nicht, oder wusstest du, dass wir einen Ehevertrag haben? Nö, natürlich nicht. Wir waren doch nicht beim Notar, wir haben doch nichts unterschrieben. Doch, beim Standesamt. Also das, finde ich, ist der leichteste Einstieg zu sagen, lass uns doch einfach mal informieren und lass uns einen Podcast hören. Ich muss ja nicht gleich zum Anwalt.
Ja,
finde ich total schön. Betrifft uns das.
Total, und wie gesagt, schön.
Fairness. Ich habe es eben in dem Beitrag heute auch noch geschrieben. Ich finde, das ist ein Versprechen in guten Zeiten für schlechte Zeiten füreinander einzustehen. Wenn jemand sagt, ein Ehevertrag ist unromantisch, ja, ist eine Scheidung romantisch? Nein, keine Scheidung ist romantisch und unglaublich teuer. Jetzt ein Mandant, da ging es um die Immobilie, die er seiner Frau abkaufen wollte, also deren Hälfteanteil, dann wurde auch gefalscht und dann ging es letztendlich um 20.000 Euro Differenz. Natürlich ist das sehr, sehr viel Geld. Und ich habe ihm gesagt, ich kann es Ihnen nur empfehlen. Entweder Sie zahlen es jetzt, Ihrer Frau, oder Sie zahlen es über die nächsten 2 oder 3 Jahre an mich. Was ist Ihnen lieber? Weitere Jahre Stress? Das Geld geben Sie aus, bis das entschieden ist in der nächsten Instanz. Machen Sie es jetzt kurz und schmerzlos. Sie haben 3 gemeinsame Kinder. Sie können das Thema beenden und können erhobenen Hauptes hier rausgehen, beide, und sagen, den Kindern erklären, wir haben es geschafft, wir sind uns einig, so ist die Situation. Weil ein Kind ist schon sehr schwer psychisch erkrankt aufgrund der Situation.
Nee.
Ist das Geld an sich?
Ja.
Oder hat er einen anderen Wert, sagen wir es mal so?
Ja, vielleicht nochmal zu dem Thema Testamentvollstreckung. Das machst du ja auch tot. Mhm. Wenn man jetzt sagt, man möchte sich gegenseitig in der Ehe absichern, bei einem Todesfall, nimmt man das ebenfalls in den Ehevertrag auf? Muss man nochmal ein Testament machen? Wie funktioniert diese ganze Absicherung?
Also Testament, genau. Testament und Ehevertrag sind 2 Paar Schuhe. Der Ehevertrag regelt ja die rechtlichen Beziehungen und insbesondere Ansprüche, die bei einer Scheidung entstehen. Testament ist eine Regelung für den Todesfall. Ich kann nur eins sagen, bitte Hände weg vom Berliner Testament. Das ist in der Regel das Schlechteste, was man machen kann. Vor allen Dingen, wenn man Vermögen hat über den Freibeträgen. Das ist ja pro Kind 400.000.
Was ist das Berliner Testament für?
Ach so, das ist so in aller Munde. Ich erkläre es gerne. Beim Berliner Testament setzen sich die Ehepartner gegenseitig zu Alleinerben ein und bestimmen, dass nach dem Tod des Letztversterbenden von ihnen, also klassischerweise erst stirbt der Ehemann, dann stirbt die Ehefrau und die Kinder sollen erst dann erben, wenn die Ehefrau verstorben ist. Das ist wirtschaftlich, steuerlich in der Regel ungünstig, wenn ich nur ein Kind habe. Wenn ich zum Beispiel eine kleine Immobilie habe, die hier in München auch schnell an die Million kratzt, also jedenfalls über 400.000 Euro wert ist, weil ich Steuerfreibeträge nach dem Tod des ersten Ehepartners verschenke. Ja, wenn der erste gestorben wäre in dem Fall, dann hätte erstmal die Frau von dem Mann, nehmen wir es mal an, die Hälfte geerbt und das Kind auch. Beim Berliner Testament ist das nicht der Fall. Da erbt erst nur wieder überlebende Partner. Und erst wenn der zweite Partner, Ehepartner verstirbt, die Kinder. Das heißt, ich verschenke da Geld und muss unter Umständen sehr viel Steuern zweimal zahlen, was unsinnig ist. Also eine Absicherung, das heißt, wichtig, aber da sollte man sich beraten lassen.
Das heißt, es gibt eine gesetzliche Regelung, dann nochmal das Berliner Testament und man kann das selbst individuell ebenfalls mit einer Anwaltsberatung, mit einem Notar machen. Oder wie kann ich mir diese Stufen vorstellen?
Genau, wir haben einmal die gesetzliche Erbfolge. Ja? Da sagt der Gesetzgeber, wir haben das Abstammungsprinzip. Also wir sagen, das Gut fließt wie das Blut von oben nach unten. Ganz leicht zu erklären, die Eltern vererben auf ihre Kinder, die Kinder wieder auf die Enkel, immer so weiter. Also es fließt runter. Das ist die gesetzliche Erbfolge. Der Ehepartner ist in einem Seitenstrang angeheiratet, hat ein Sondererbrecht, das keine Abstammung ist. Und wenn ich nichts mache, gilt halt das gesetzliche Erbrecht. Und wenn ich abweichend davon etwas regeln möchte, sollte ich mich auf jeden Fall beraten lassen, weil es gibt kein komplexeres Rechtsgebiet, was das Erbrecht. Das erleben wir immer wieder, da werden dann Sachen einfach aufgeschrieben, da weiß man nicht, ist jetzt jemand Erbe, ist er Vermächtnisnehmer, also bekommt er nur einen Vermögensgegenstand oder erbt er auch noch? Das ist ein wahnsinnig komplexes Gebiet, da tut Beratung wirklich Not. Oder auch da, wie gesagt, Podcasts gibt es mittlerweile viel, einfach mal auch ganz gute Bücher oder Hefte, die man sich kaufen kann, um mal so ein Grundverständnis zu bekommen. Das habe ich letztens wieder gelesen bei einer Studie, 53% aller Testamente sind nichtig. Und damit sind auch eingeschlossen die von Experten erstellte.
Okay, wow. Kannst du da ein Buch empfehlen oder irgendwas in die Richtung?
Also was ich ganz gut finde, ich habe keine Beziehung dazu zum Beck Verlag, die bringen Beratungshefte raus, die kosten 7,90 Euro. Wir empfehlen eins immer, Vorsorge für Alter, Unfall, Krankheit. Es geht so um das Thema Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung. Und dasselbe gibt es aber auch als Überblick zum Erbrecht. Es ist sehr, sehr verständlich geschrieben. Mhm. Und wie gesagt, die kann ich gut empfehlen. Das sind so DIN A4-Hefte, die liest man auch mal durch. Ein Buch ist dann oft schon zu viel. Dass man einfach nur mal das Verständnis bekommt, eben gesetzliche Erbfolge, eigenes Testament, was unterscheidet das, was ist ein Erbvertrag, was sollte ich regeln, was kann ich regeln. Das macht Sinn.
Dann notieren wir das auf jeden Fall in den Shownotes. Das ist extrem wichtig und kann, glaube ich, vielen helfen. Das Thema Eigentum nochmal und das Thema Grundbucheintrag. Also das eine ist ja, was wir im Ehevertrag regeln, mal angenommen, man kauft jetzt aber gemeinsam eine Immobilie. Worauf würdest du da empfehlen zu achten?
Das ist richtig, wie du sagst. Das eine ist die eheliche Beziehung, das andere ist die Wohnungseigentümergemeinschaft. Wenn ich eine Immobilie mit meinem Partner, meiner Partnerin kaufe, ich stehe im Grundbuch und das ist relevant. Das hat jetzt nichts mit der Ehe an sich zu tun, weil ich kann ja mit jedem x-beliebigen eine Immobilie kaufen. Und ja, also entweder haben wir die Situation, beide stehen mit drin. Dann muss man gucken, zahlen auch beide? Hat es einer geschenkt bekommen? Wer nimmt den Kredit auf? Und wie wird es unter Umständen rückabgewickelt bei Scheidung? Das finde ich immer sehr wichtig zu überlegen, wenn es aus einer Familie kommt, einseitig eine Schenkung, Erbschaft gewesen ist und es stehen beide im Grundbuch. Ist das schön, ist auch richtig, solange die Ehe hält. Was ist aber, wenn die Ehe auseinandergeht, dann möchte man ja eigentlich, dass es in seiner Familie bleibt, also wenn Kinder da sind, dass es an die Kinder übergeht. Und für die Fälle sollte man unbedingt eine sogenannte Rückübertragungsklausel dann vereinbaren. Aber das ist im Schenkungs- oder Übertragungsvertrag, nicht im Ehevertrag, dass dann der Ehepartner, der quasi kostenlos mit diesem Immobilienanteil erhalten hat, verpflichtet wird, wenn Kinder da sind, an diese zu übertragen oder an den anderen Ehepartner wieder zurückübertragen.
Christiane, wie ist es denn, wenn jetzt eine Partei sich dafür entscheidet, Immobilien als Kapitalanlage aufzubauen, die andere Partei möchte das nicht machen, ist ja völlig legitim. Wie geht man dann vor? Gehören dann trotzdem zum Beispiel Immobilien, die eine Partei gekauft hat, dem anderen mit? Oder wie funktioniert das? Wie muss man das regeln?
Also eine Immobilie gehört nur dem, der im Grundbuch eingetragen ist. Und durch die Zugewinngemeinschaft gibt es ja kein Vermögen in einem Topf. Es bleibt immer getrenntes Vermögen jedes Ehepartners. Wenn einer jetzt sehr viel Immobilienvermögen aufbaut, wird das nicht anders behandelt, als ob er irgendwo die Geldsäckchen stehen hätte oder ein volles Konto hätte. Sondern es wird genauso bewertet bei einer Scheidung, das Immobilienvermögen. Und wenn das eben höher ist als das Vermögen des anderen, muss diese Differenz wieder hälftig ausgeglichen werden. Also ganz normaler Ausgleich im Zugewinn.
Und was passiert, wenn die Person das dann gerade nicht machen kann, weil die Liquidität nicht da ist, weil die Immobilien dafür ja verkauft werden müssten? Was macht man dann?
Verkaufen müssen, ja. Der Gesetzgeber sagt, Geld hat man zu haben. Deshalb ist es so wichtig, so etwas zu regeln. Kann natürlich auch auf den anderen Ehepartner was übertragen.
Ah, das geht auch. Okay.
Ja.
Das heißt, dass man da sich einigt und das quasi so in Immobilienform regelt.
Ja, richtig.
Was glaubst du denn, warum sprechen so wenige Menschen über das Thema Ehevertrag? Ich weiß nicht, kennst du Statistiken, wie viele Menschen in Deutschland, die verheiratet sind, tatsächlich einen Ehevertrag haben oder auch nicht? Oder so einen Richtwert?
Gibt es leider nicht, ja. Gibt es leider nicht, weil es nicht erfasst wird. Das wäre interessant, denn die müssen ja alle notariell beurkundet werden. Also es wäre eigentlich ein leichtes, das zu erfassen. Ich kann nur sagen, dass das Thema in den letzten Jahren, also seit Beginn meiner Tätigkeit, besonders in den letzten 10 Jahren, unheimlich präsent geworden ist und ich ganz, ganz viele junge Paare mittlerweile habe, für die das normal ist, weil wir ja auch die Situation haben, dass viel Vermögen übertragen wird auf die nächste Generation. Und da wird man hellhörig, auch aufgrund der Tatsache, dass Scheidungen einfach so zunehmen, dass man im Freundesbekanntenkreis mitbekommt, was da passiert, wenn nichts geregelt ist. Also es nimmt sehr stark zu und dieses Thema ist unromantisch, gerät Gott sei Dank in den Hintergrund.
Ja, und ich glaube auch einfach, dass diese Gleichstellung, ne, dieses Thema Ausgleich für Care-Arbeit jeglicher Art einfach präsenter geworden ist, Frauen auch bewusster geworden ist, was passiert, wie groß die Gaps einfach sind, ob jetzt im Bereich Bezahlung, Altersvorsorge, Vermögen. Das ist ja einfach etwas, was man nicht mehr außer Acht lassen kann.
Ja.
Gibt es denn vielleicht auch Themen, wo du sagst, die Paare lassen das in Eheverträgen aus, obwohl das sehr, sehr wichtig ist? Also irgendwelche Themen, wo man sagt, hey, wir machen zwar einen Ehevertrag, aber das, da wollen wir dann trotzdem nicht drüber sprechen.
Das passiert uns nicht. Ja, ja, genau. Das ist gerade der Fall, was ich sagte, mit der Rückübertragung einer Immobilie, wo eben mein Mandant in seinem Elternhaus mit seiner Frau gewohnt hat. Er stand allein im Grundbuch, ist jetzt Anfang 60 und hat sich gedacht, na ja, wenn mir was passiert, dann muss ja meine Frau so viel Erbschaftssteuer zahlen. Was einmal Quatsch ist, wenn sie weiter drin lebt. Sie hat 500.000 Freibetrag und die Immobilie ist steuerfrei, wenn sie drin leben bleibt. Wird sie tun, sie hat ihr Leben lang hier gewohnt, aber das nur am Rande. Dann sind die eben zum Notar und der Notar hat ihnen gesagt, bitte, ich empfehle dringend, eine Regelung zu treffen, falls es zu einer Scheidung kommt, dass ihre Frau verpflichtet ist, unentgeltlich diese Immobilie wieder an sie zurück zu übertragen. Die kommt aus ihrer Familie, die Familie hat das Vermögen aufgebaut. Nein, brauchen wir nicht. Dreivierteljahr später reicht sie die Scheidung ein. Ja, das ist wirklich tragisch. Also so einen Vertrag zu schließen mit dem Gedanken, na ja, wir brauchen den ja doch nicht. Das ist natürlich völliger Blödsinn, weil ich mache das ja fürs Worst-Case-Szenario in der Hoffnung, wenn ich ihn brauche, dann habe ich alles geregelt. Aber nicht zu sagen, jetzt gehe ich mal zum Notar und mache einen Vertrag, ach, wir brauchen das eh nicht, dann brauchen wir auch so eine Klausel nicht. Das tut dem jetzt natürlich weh.
Total spannend, dass du auch gesagt hast, das kann man auch unentgeltlich regeln, ne? Dass es solche Möglichkeiten auch gibt, dass man da nicht immer einen Geldbetrag dahinter setzen muss. Das finde ich total gut.
Ja, weißt du, am Anfang sind da ja noch alle einig, dass man sagt, na klar, ich kriege das jetzt geschenkt und logisch ist es deiner Familie und wenn wir uns streiten, dann soll das natürlich an dich zurück. Aber wenn der Streit da ist, die Eskalation, dann sagt keiner mehr, ich verzichte. Dann heißt es, das ist dann einfach der Fall, es ist meins. Gut, es würde über ihren Zugewinn ausgeglichen werden, das schon, sie müsste ihm dann was zahlen, aber trotzdem ist das Familienheim einfach weg aus seiner Familie. Weil sie ist ja mit null gestartet, hat jetzt die Immobilie. Er würde geltlich davon schon profitieren, aber das will er gar nicht. Er sagt, das ist mein Elternhaus gewesen. Ich will das Haus zurück.
Ja. Ja, das ist einfach, was geregelt ist, ist auf jeden Fall einfach schon mal geregelt, ne?
Ja, klar.
Christiane, eine Frage noch zu dem Thema Streit. Wenn man jetzt in der Ehe die Situation hat, man hat es zwar total gut angesprochen, das Thema Ehevertrag, aber der andere will nicht, sagt, braucht man nicht, will ich nicht, sehe ich nicht ein, ist zu viel Geld. Und ich will aber einen, ne, mit ich meine ich jegliche Person, die da draußen sagt, so, fände ich aber gut, einen zu haben, fände ich schön, was kann man da machen?
Versuchen, Überzeugungsarbeit zu leisten, vielleicht mal so subtil irgendwelche Zeitungsbeiträge hinzulegen. Ach, hör doch mal, wenn mein Auto fährt, den Podcast anmachen. Wäre das nicht auch was für uns? Ja, es ist schwierig, wenn einer absolut nicht will. Wie gesagt, kann man wahrscheinlich nur resignieren, wenn er sich auch nicht überzeugen lässt. Da muss man die eigenen Konsequenzen ziehen und dafür sorgen, dass das eigene Vermögen irgendwie gesichert ist.
Wie kann man das machen?
Kommt drauf an, wie es gesagt ist, ob man es über die Familie sagt, dass man sagt, ich will jetzt noch das Haus noch nicht haben. Solche Geschichten, wenn die Eltern was übertragen wollen.
Dass man so ein bisschen regelt, quasi wann
ein bisschen steuern kann.
Einem zufließt.
Ja.
Wenn jetzt jemand hier zuhört, gerade Christian, und sagt, hey Mensch, spannend, Christian ist total sympathisch, erklärt das alles total logisch. ich würde gerne einen Ehevertrag machen, ich würde das Thema gerne mit meinem Partner, meiner Partnerin angehen. Wie wären dann die nächsten Schritte? Wo findet man dich? Wie meldet man sich bei dir?
Also wie gesagt, Kontaktdaten wirst du sicher einstellen. Ich bin oder wir sind bei Instagram, bei LinkedIn, auf unserer Homepage Warnke Häfner sind alle Kontaktdaten. Wir vereinbaren in der Regel ein Erstgespräch. Das kostet 250 Euro pauschal. Und da klären wir dann mit beiden erstmal die persönliche Situation. Ich erläutere dann, was man in der individuellen Situation machen kann. Das Paar überlegt sich das, ob das so in Betracht kommt. Dann melden sie sich wieder ja oder nein. Wir stimmen den Preis ab. Und dann geht es los, wenn die Mandatsunterlagen unterschrieben sind, mache ich mich an den ersten Entwurf, eben mit diesen schriftlichen Erläuterungen auch, wird verschickt, die melden sich wieder mit ihren Fragen, dann besprechen wir wieder, zweiter Entwurf.
Bis zum 4.5.
und so weiter.
Hast du vorhin gesagt.
Genau, bis zum 4.5., bis es dann soweit ist, ja.
Ja.
Genau, dann geht es zum Notar, der Notar macht sich's einfach, der macht Copy und Paste mit meinem Entwurf, fügt noch seine, wie heißt es, nicht Empfehlungen, seine Haftungsausschlussklauseln hinzu beurkundet und dann ist das Ganze fix und fertig.
Ja, das ist, glaube ich, ein ganz einfacher Weg, wenn man sich den gemeinsam dann dafür entschieden hat und man dieses Gespräch gemeinsam gesucht hat. Lass uns nochmal kurz wiederholen, Christiane. Also du hast vorhin gesagt, wenn wir jetzt als Paar ungefähr gleich verdienen und für uns die gesetzlichen Regelungen passen, würdest du sagen, brauchen wir keinen Ehevertrag ab dem Moment, wo Kinder hinzukommen, Unternehmensgründungen, was hattest du noch gesagt?
Erbschaften, Schenkungen, Immobilien.
Genau. Ja. Dann macht ein Ehevertrag Sinn und dann macht es auch Sinn, sich sowohl anwaltlich als auch notariell beraten zu lassen, wobei die Beratung dann wahrscheinlich anwaltlich stattfindet und notariell eher beurkundet wird, wenn ich dich richtig verstanden habe, um dann wirklich den Fall der Fälle abgesichert zu haben und wie du so schön gesagt hast, ihn besser zu haben und nicht zu brauchen.
Genau.
Das ist das Ziel, um einfach in guten Zeiten Entscheidungen zu treffen und füreinander so sorgen zu können, wie man es in dem Moment noch gut meint und außerhalb dieses Streits, außerhalb dieser Trennungssituation. Das finde ich nochmal total schön, einfach diesen Satz haben, aber nicht brauchen. Der bleibt mir absolut in Erinnerung.
Besser haben als brauchen, so war das Original, genau.
Besser haben als brauchen, genau. Vielen Dank für deine vielen Ausführungen, für die vielen Tipps, liebe Christiane. Ich glaube, das hat unseren Zuhörerinnen jetzt sehr geholfen. Und ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Ich wünsche dir, dass du ganz viele Frauen und Männer begleitest, dabei eine faire Regelung zu finden. Denn ich bin der festen Überzeugung, dass es für eine gerechte Gesellschaft einfach alle Geschlechter braucht, die gemeinsam an einem Strang ziehen und sich gegenseitig unterstützen. Und da trägst du einen ganz großen Teil dazu bei. Vielen Dank, liebe Christiane.
Ich danke dir ganz herzlich. Ich kann das nur unterstützen, deine Ansicht. Und ja, danke, dass ich dabei sein durfte.
Einen wunderschönen Tag dir und vielen Dank, Christiane. Tschüss.
Gleichfalls. Tschüss.
Das war's schon mit der heutigen Podcast-Folge. Wenn sie dir geholfen oder gefallen hat, würde ich mich riesig freuen, wenn du meinen Podcast abonnierst und mir eine 5-Sterne-Bewertung auf Spotify oder iTunes hinterlässt. Wenn du das Thema Gehaltsverhandlungen nicht mehr aufschieben, sondern endlich angehen möchtest, begleite ich dich sehr gerne in meinem kostenfreien Online-Training oder in meinem ganzheitlichen Online-Kurs, bei dem du auch meine persönliche Betreuung erhältst. Schau dafür einfach auf meiner Webseite vorbei, frauverhandelt.de. Die wichtigsten News aus der Frau verhandelt Welt bekommst du zuallererst im Newsletter. Einfach auf frauverhandelt.de dafür anmelden. Du möchtest dich mit anderen Frauen offen über Gehaltsthemen austauschen? Dann komm gerne in meine kostenfreie Facebook-Gruppe. Einfach auf Facebook nach Frau verhandelt suchen oder in den Shownotes schauen. Regelmäßige Tipps und Tricks gibt es natürlich auch auf Instagram. Du findest mich auch dort unter Frau verhandelt. Du wünschst dir eine Podcast-Folge zu einem bestimmten Thema? Dann freue ich mich auf deinen Vorschlag. Schreib mir dazu gerne auf Instagram. Bis zum nächsten Mal und vergiss nicht, wer nicht fragt, kann nicht gewinnen.